Welcome. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hi Walter.
Hi Martin.
Nun, heute sehen wir uns wieder aktuelle Ereignisse an.
Bist du heute Morgen schon woke erwacht?
Ich bin zwar aufgewacht, aber mit einem anderen Gedanken.
Okay, ich hoffe, dass wir hier nicht zu woke aufgeweckt sind.
Lass uns den Heiligen Geist bitten, uns zu erleuchten und bei unserem Gespräch zu helfen, damit wir wach sind.
Ja, lass uns dem Woken gegenüber wach sein.
Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns segnest und danke, dass du uns die Gelegenheit für diese Gespräche gibst. Wir wollen dich erneut bitten, unseren Verstand mit dem Heiligen Geist zu erleuchten. Führe unsere Gedanken und erhelle du alles, was wir an die Zuschauer weitergeben und verdeutlichen müssen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Beim Gedanken, dass sie sich sogar Begriffe wie woke ausdenken, um eine Situation, ein Denkschema zu beschreiben.
Es klingt so wie das Zeitalter der Aufklärung.
Und man kann es nicht glauben, dass so etwas Groteskes geschehen kann.
Nur so viel dazu. Als das Zeitalter der Aufklärung kam, wurde der Mensch erhöht und seine Gedanken. Bei dieser Woke-Geschichte ist es dasselbe.
Martin, wenn man zur Bibel zurückgeht, sagte schon Salomon, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt.
Nein.
War Sodom und Gomorra nicht woke?
Genau.
Waren die Israeliten und der Stamm Benjamin nicht woke, sodass am Ende nur 600 von ihnen übrig blieben? Und sie fanden nur eine Stadt, die an der Bestrafung der Benjaminiter nicht teilgenommen hatte. Dort bekamen sie 400 junge Frauen, aber sie brauchten 600. Also mussten sie sich noch 200 weitere rauben, damit der Stamm nicht ausstarb. Und wie viele Tausende und Abertausende starben, um dieses Problem zu lösen? Ich denke, dass wir auf eine schreckliche Zeit der Sichtung zusteuern.
Ja, genau. Denn Israel entkam dem Woken nicht. Das bedeutet, die Kirche entkommt ihm nicht.
Nein, die Kirche entkommt ihm auch nicht. Es wird überschwappen und außerhalb zu einer großen Sache werden. Lag nicht Sodom und Gomorra außerhalb der Kirche?
Ja, stimmt genau.
Es passierte dort und Lot und seine Familie waren fest verwurzelt, sodass die meisten sich nicht einmal fortbewegen wollten und lieber in dieser Stadt bzw. in diesen Städten starben. Aber innerhalb der Kirche war es anscheinend nicht allzu akzeptabel. Naja, sogar Lots Töchter waren ziemlich woke.
Ja.
Sie hatten ein paar ziemlich sonderbare Ideen. Also wird es schließlich sogar in die Kirche überschwappen. Und als Israel hinging, um den Stamm Benjamin zu bestrafen, ließ Gott es zu, dass die anderen zuerst auch bestraft wurden. Tausende und Abertausende starben in Juda und in den anderen Stämmen. Und der Herr jätete die Wokeness aus, bis sie eines Sinnes waren. Das muss also in der Gemeinde passieren. Aber wir werden heute nicht über die Gemeinde sprechen.
Nein, zuerst
werden wir uns Sodom und Gomorra ansehen. Wir werden uns zuerst die Welt ansehen, richtig?
Und dann wird man wissen, wenn diese Dinge anfangen, sich in die Gemeinde einzuschleichen.
Dann lass uns laut rufen, Benjamin hüte dich, Benjamin hüte dich. Ganz Benjamin wollte diese Kriminelle nicht herausgeben, weil sie sich mit ihnen identifizieren. Hüte dich also davor, dich mit ihnen zu identifizieren. Wir möchten einfach ein bisschen typologisch werden, bevor wir mit diesem Thema anfangen. Du hast diese Folge Grammys, Super Bowl, Politik und christliche Einheit betitelt. Der Grund für das alles ist, das Pendel umschwingen zu lassen.
Man sieht schon.
Du hast all diese Schlüsselwörter hineingepackt.
Ja, so ist es. Einmal hat man wahre christliche Einheit und leider gibt es auch eine falsche christliche Einheit.
Ja.
Aber das ist genau die, die hier erwähnt wird.
Natürlich. Also, die Welt wird immer liberaler. Ich weiß nicht, ob man das auch als woke einordnen könnte, aber es ist doch Teil des Ganzen. Die Liberalisierung der Denkmuster der Welt.
Nun, wenn man diesen einen Teil der Wokeness hernimmt, die Transgender-Sache, LGBTQ, dann ist das die Welt der Drogen und der Liebe und all das.
Ein Teil davon.
Es ist ein Teil davon. Also ist es klar ein Teil der Vogue-Bewegung.
Ich weiß, dass unsere Zuschauer das wahrscheinlich wissen, aber du warst ziemlich tief in dieser Welt, bevor du so ein Langweiler wurdest.
You became a nerd.
Ja.
Du und deine Frau, ihr wart DJs bei Rave-Partys im Untergrund. Und diese Drogenszene war vielfach Teil davon. Natürlich bleibt es nicht bei der Drogenszene. Es geht mit der anderen Szene zusammen, bei der alles erlaubt ist.
Ja.
Ob jetzt Gender oder Transgender, am Ende verwischen die Unterschiede zu einem nichts.
Eine Sache hört man heutzutage sehr oft. Dieses Wort Liebe.
Ja.
Man hat die Love Parade, besonders diese Electronic Dance Szene. Da geht es viel um Liebe. Aber das ist, wie wir schon sagten, eine Verdrehung.
Es ist nicht Liebe, es ist Zügellosigkeit. Martin, bist du ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerissen wurde?
Oh ja.
Nun, wir alle sind es. Wir sind alle beschädigtes Gut. Aber ich bin froh, dass du heute hier sitzt.
Ich bin Gott dankbar, dass er nicht aufgegeben hat.
Ja, dass er dran blieb. Gut, hier haben wir einen Artikel, in dem es heißt: Vancouver steigt in das kühne Experiment ein, harte Drogen zu entkriminalisieren. Es nahm mit Marihuana seinen Anfang. Gras. Erst wird das entkriminalisiert und dann geht man weiter. Zum nächsten. Bis all die Halluzinogene legal werden. Denn im Grunde leben wir in einer Metawelt. Warum also nicht sogar einen Metakörper erschaffen, um sich daran anzupassen?
Damit die Realität mit dem Virtuellen eine Koexistenz hat. Aber ich möchte hier auch eines sagen. Wieder einmal. Jetzt vielleicht nicht bei all diesen harten Drogen, aber beispielsweise Marihuana. Also ich sage immer, dass ich ein Problem damit habe. Wenn man mit medizinischen Begriffen rechtfertigt, warum man Sünde begehen kann.
Am Ende ist eine Sünde zu begehen heilkundlich.
Genau, entweder als Medizin oder gut gegen Depressionen.
Auch ein Glas Wein, das ist gut für das Herz. So behaupten sie jedenfalls. Aber die Beweise sagen das Gegenteil aus.
Ärzte behaupteten in den 50ern auch, dass Rauchen gut für die Lunge sei.
Genau, damit fängt es immer an. Und wenn man all diese Drogen denkt, die tatsächlich legal sind, wie beispielsweise Koffein, Theobromin, das man in Kakaoerzeugnissen oder Schokolade findet.
Ja.
Das sind alles legale Drogen.
Ja.
Nennen wir sie beim Namen. Sie sind betäubend.
Ja.
Aber sie sind der erste Schritt. Dann geht man zum nächsten und noch weiter und noch einen Schritt weiter.
Und weißt du was? Frag nur einmal jemanden, der abhängig war.
Ich kenne niemanden.
Ich kenne schon einige. Wenn man sie fragt, wonach hast du als erstes gegriffen, als du von den harten Sachen loskamst? Das waren die legalen.
Die legalen Sachen?
Entweder Kaffee oder dabei wissen sie nicht einmal, dass sie koffeinabhängig sind, oder vom Theobromin.
Ja.
Als ich 7-Tags-Adventist wurde, da hörte ich auf, Alkohol zu trinken. Das erste, wonach ich griff, war Coca-Cola.
Natürlich.
Und mir war nicht einmal bewusst, warum. Es gibt einen Grund dafür. Koffein macht süchtig.
Ja.
Eine am Tag, zwei am Tag. Aber wenn man nicht aufhören kann, wenn man es nicht sein lassen kann, dann ist es eine Sucht.
Genau das ist es. 4 Jahre, nachdem Marihuana für den Eigenbedarf legalisiert wurde, wird Kanada am 31. Januar wieder seine progressive Drogenpolitik in gutem Glauben zur Schau stellen, wenn ein Gesetz in Kraft tritt, das den privaten Besitz von harten Drogen in British Columbia entkriminalisiert. Die Provinz wird Erwachsene ab 18 Jahren nicht länger straflich verfolgen, wenn sie mit weniger als 2,5 Gramm harten Drogen einschließlich Heroin, Morphium, Fentanyl, Kokain. Martin, was ist mit denen los? Nun, es ist ein Zeichen der Zeit. Das, was im Wort nicht akzeptabel ist, wird in der Gesellschaft hinnehmbar. Und natürlich muss das Wort beiseite geschoben werden. Bald werden sie das Wort kriminalisieren müssen.
Ja, ja.
Wie es beispielsweise bei der LGBTQ-Bewegung war. Wenn man in Kanada nur die entsprechenden Bibelverse zitiert, kann man ernsthafte Probleme bekommen. Wenn ich gefragt wurde, wie denkst du darüber? Sagte ich immer, wahrscheinlich genauso wie Gott. Und wie denkt Gott darüber? Nun, die Quellen stehen dir zur Verfügung. Geh und lies es selbst.
Ja.
So bin ich drumherum gekommen. Stattdessen werden ihnen Informationen zu Sozialprogrammen und Behandlungen angeboten, wenn sie das wünschen. Das Experiment wird 3 Jahre dauern. Ich hoffe, dass es mit der Welt auch vorbei ist, wenn das Experiment vorbei ist.
Ja, das hoffe ich auch.
Hoffen wir es. Das folgt einem Schritt, der auch in Portugal vollzogen wurde, das das erste Land war, das harte Drogen 2001 entkriminalisierte, wie auch der US-Bundesstaat Oregon, der das 2020 machte. Touristen sind jedoch oft geschockt, wenn sie in Alleen, die sich nahe der Haupteinkaufsgegenden befinden, unzählige Heroinsüchtige sehen. Nun, ich war sehr oft in British Columbia. Wenn man in Downtown Vancouver die CBD-Area durchstreift, findet man überall Nadeln. Und sie haben bestimmte Plätze bei Denkmälern oder dergleichen, wo sie sitzen. Das alles voll mit Nadeln. Es ist absolut erschreckend. Und man geht an einigen Gesichtern vorbei, die so weggetreten sind, mit völlig leeren Augen. Und dann fragt man sich, ist das alles, was die Menschheit ausmacht? Leere? Wogegen Gott doch sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt.
Ja.
Diese Dinge versprechen einem Leben der Leere, des Leidens und schließlich den Tod.
Das ist so traurig.
Und sie entkriminalisieren es. Nun, es ist Teil der Zeichen der Zeit, also sollten wir uns nicht darüber beschweren. Glücklicherweise wird dieses Experiment nur 3 Jahre laufen und hoffentlich wird der Herr es für sie beenden.
Aber meinst du, dass diese Dinge auch zu dem führen können, worüber wir sprechen? Dass das Pendel weiter angeschoben wird, weil die Leute das endlich weghaben wollen?
Nun, man wird Eltern haben, die die Auswirkungen bei den Kindern sehen. Natürlich ermutigen manche Eltern ihre Kinder, weil sie selbstsüchtig sind. Aber es gibt immer noch einen starken Kern, der erkennt, dass bei all dem etwas grundverkehrt läuft. Wenn sie schließlich die Ergebnisse und die zerstörten Leben sehen, wird der Druck so stark, dass die Leute sagen, genug, jetzt reicht es.
Das denke ich auch. Denn wenn man hört, wie manche, die religiöse Rechte beispielsweise, darüber spricht, dann ist das wirklich eines der Dinge, die sie stark aufbringt.
Ja, lass uns sehen, wohin das führt. Wir wollen das nicht bewerben, was die Welt macht, aber es springt einem so ins Gesicht, dass man vielleicht schon über diese Themen reden sollte. Martin, wenn man sich ansieht, was bei den Grammys ablief, die Darbietungen, die es dort gab, die als die größten Errungenschaften gepriesen wurden und die Preise und die Ehrungen erhielten. Alles ging um Transgender und all diese Themen, um es populär zu machen. Es erinnert mich an den Stand der Dinge bei einigen der Menschen in Sodom und Gomorra und bei den Benjaminitern.
Genau. Die Bibel ist so präzise.
Genau.
Wenn sie sagt, wie in den Tagen Noahs und wie in den Tagen Lots.
Ich denke, dass das dritte und fünfte Buch Mose und all diese Bücher unvorstellbar unbeliebt sein müssen.
Oh ja.
3. Mose 18, 19, 20, 21. Wenn Leute das lesen und es mit der Ära des Vokes vergleichen, würde sich das wie ein Who's Who lesen. Lass uns sehen, was bei der Grammy-Verleihung passierte. Wir werden nicht alles zeigen, nur ein paar Ausschnitte und dann darüber sprechen.
Früh am Abend gewann das Paar in der Kategorie Best Pop-Duo Gruppenperformance für ihren Hit Unholy. Als sie den Preis entgegennahmen, war Kim so aufgeregt, weil sie als erste Transgender-Frau in dieser Kategorie Geschichte schrieb.
Sam wollte großzügig, dass ich den Preis annehmen solle, weil ich die erste Transgender-Frau bin, die diesen Preis gewinnt.
In einem Käfig eingesperrt, umgeben von Tänzern mit Peitschen, rockte Sam mit einem glänzenden roten Hut mit Hörnern, während er seinen Song für das Publikum ins Mikro schmetterte. Die Menge geriet bei der Darbietung aus dem Häuschen.
Nun, wir müssen nicht mehr zeigen.
Nein, lieber nicht.
Nein, besser nicht. Wir wollen sie nicht glorifizieren. Interessant, dass sie rot trugen und auch die Hörner. Sie haben keinerlei Skrupel, den satanischen Ursprung ihrer Denkmuster zu zeigen.
Ja, und du darfst nicht vergessen, dass es keine Alterseinschränkung bei der Grammy-Verleihung gibt.
Stimmt.
Also sehen sich das auch Kinder allen Alters an. Ich habe mir auch ein paar Kommentare dazu angesehen, vor allem von Leuten, die das fördern. Und andere haben dagegen geschrieben. Ihnen gefiel es nicht, wie offen satanisch das war. Und die Leute, die dafür waren, fragten, ja, aber warum? Das ist doch nur Kunst.
Das ist nicht Kunst, sondern nach der Schrift ein Gräuel.
Ja.
Und lass uns gar nicht davon anfangen, dass ein Mann nicht das tragen soll, was einer Frau gehört und so weiter. Es ist einfach eine Denkrichtung. Wir haben schon immer gesagt, dass wir uns kein Einzelthema zu eigen machen wollen. Stichwort Seifenbox.
Nein.
Sondern, dass wir Beobachter sind. Stimmt's?
Ja, wir versuchen zu sehen, wohin das führt.
Ja. Wir wollen uns nicht die Grundelemente ansehen, warum und weshalb und wie falsch es ist.
Nein.
Das wäre dann die Seifenbox als Podest.
Und es steht ja sowieso alles in der Bibel.
Wir treten einfach einen Schritt zurück und fragen, okay, wohin führt das? Warum ist das jetzt so provokativ? Es soll gewisse Empfindlichkeiten wachrufen. Die Bibel sagt uns, dass die Bösen böse handeln und die anderen angewidert sind. Und diese Trennung wird immer größer, richtig?
Ja, so ist es. Es reibt sich.
Wird es schließlich so weit kommen, dass es heftig aufeinanderprallt? Die Bibel sagt ja. Der Nord- und der Südkönig werden aufeinanderprallen, auch wenn sie an einem Tisch sitzen. Also hat man auf der einen Seite diejenigen, die für die Woke-Agenda stehen. Und natürlich ist die gegenwärtige Regierung in der USA großteils auf dieser Seite der Agenda. Dann hat man im Hintergrund solche, die sich dagegen aussprechen. Natürlich ist der Governor Ron DeSantis einer von ihnen, der sich in diesem Bereich sehr laut und entschieden äußert. Und seine Popularität steigt sprunghaft an.
Ja, vielleicht wird er tatsächlich zum Rivalen für Trump.
Das könnte sein. Warten wir ab, wohin das führt. Ich habe mitbekommen, dass Trump allerlei Spitznamen für ihn hat und Witze über ihn macht. Es ist alles Teil eines Spiels.
Oh ja.
Nehmen Sie nun die Sache in Davos, was nächste Woche stattfindet. All diese Eltern, die da hinkommen, das Weltwirtschaftsforum. Im Grunde ist deren Vision, dass sie alle Fäden in der Hand haben und jeder andere wie ein Leibeigener ist, ein Kleinbauer. Sie wollen der Energie an den Kragen, ESG und all die anderen Sachen. Der Regierung von Biden geht es jetzt um die Gasöfen. Wollen Sie mich verschaukeln? Wir wollen keine Gasöfen. Stellen Sie sich das mal vor, wie viele Leute, die vom Hurricane betroffen waren, hatten nicht gleich Strom, aber konnten das Gas abdrehen. Das kann man einfach nicht so machen. Aber genau das wollen sie tun. In Wirklichkeit schwächt das die westliche Gesellschaft, die westlichen Werte. Aber vielem davon liegt das CCP zugrunde. Die Leute, die dort sind, sind die Eliten. Aber Xi ist die Figur, die bei einem Haufen von diesem Zeug wirklich hinter dem Vorhang steckt. Ich halte die Richtung, die sie einschlagen wollen, für sehr problematisch. Wie schon in Florida sagte, solches Zeug kommt bei Davos heraus. Im Bundesstaat Florida werden solche politischen Entscheidungen im Keim erstickt.
Martin, um das mit einem Wort zusammenzufassen, das klingt für viele wie die Stimme der Vernunft und die andere Seite klingt wie die Stimme des Irrsinns. Richtig?
Ja.
Das hängt davon ab, auf welcher Seite man stehen möchte.
Genau.
Wir klettern dann nicht auf eine Seifenbox. Lass uns das nochmals klarstellen. Das Interessante dabei ist, dass einige der Sachen so lächerlich sind, so wie das Verbot von Gasöfen, der Umwelt zuliebe. Das ist so erbärmlich, dass jeder das sehen sollte. Und man wundert sich, wie Leute tatsächlich so dumm sein können.
Ja. Nun, da muss ich noch etwas dazu einwerfen. Sie wollen die Dosierung von Betäubungsmitteln heruntersetzen, weil das auch die Treibhausgase vermehrt.
Also hat man besser etwas Schmerzen.
Schmerzen.
Lieber Schmerzen, bevor man Treibhausgase hat.
Beschwer dich nicht, aber wir wollen diesen Zahn ziehen.
Im Mittelalter haben wir ihn schließlich auch etwas so gerissen, also Zähne zusammenbeißen und durch. Warum sollten sie etwas tun, was sie offenkundig in den Augen manch anderer lächerlich aussehen lässt? Es ist ein Spiel. Theater. Es ist eine Agenda. Und ich frage mich, ob sie da sitzen und planen, womit sie die Leute als nächstes irritieren können.
Nun, ich überlegte mir gerade, das Problem ist doch, also ich bin mir sicher, dass viele Leute, die Teil dieses Spiels sind, gar nicht einmal wissen, dass sie ein Teil davon sind.
Wahrscheinlich, es wird so gut gespielt, dass viele es nicht wissen.
Sie wissen es nicht. Und du darfst nicht vergessen, wer hinter all diesem Unsinn ganz an der Spitze sitzt. Das ist Satan höchstpersönlich.
Satan selbst und seine alten Kameraden, die Jesuiten, die Ritter von Malta und all diese. Wir haben also diesen Konflikt. Man hat die ultraliberale Seite, die ihr Ding macht. Und man hat die Konservativen, die das Gegenteil macht. Ein weiterer großer Akteur in diesem Spiel ist natürlich Disney.
Oh ja.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Disney von Walt Disney gegründet wurde. Deshalb heißt es ja Disney. Und der war ein 33-Grad-Freimaurer.
Ja.
Ich glaube, dass er irgendwo eingefroren ist, weil er wieder auferweckt werden wollte, wenn die Technologie dafür da ist. Ich denke, dass er noch eine Weile im Eis bleibt. Noch weitere 1000 Jahre oder so.
Ja, dann wird es eine Auferstehung geben.
Ja, dann wird es eine Auferstehung geben. Sie hatten eine Agenda. Wenn man sich nur die Subliminal-Bilder bei Disney ansieht, manche sind grauenhaft. Sie haben alles, von subliminaler Sittenlosigkeit bis hin zur Pädophilie, alles findet sich darin. Aber es ist so gut versteckt.
Ja.
Jetzt schreibt die New York Post, Disney hat einen neuen Sheriff in der Stadt. Rüstet sich der Governor von Florida, Ron DeSantis. Er wird sich um sie kümmern. Er wird Ordnung schaffen. Er zeigt ihnen die Grenzen auf. Wir werden diese Woke nicht länger hinnehmen. Das wird jetzt ganz klar vom Staat Florida kontrolliert werden. Disney World liegt in Florida und Disneyland liegt in Kalifornien. Natürlich hat man noch weitere Disney Worlds in anderen Teilen der Welt. Wir werden ihnen nicht länger eine Selbstverwaltung erlauben.
Ja, das ist nämlich die Sache bei Disneyland in Florida. Die haben ihre eigene Regierung, ihre eigenen Regeln, ihr System.
So mächtig sind sie. Das sagte DeSantis bei einer Pressekonferenz in Ocala am Mittwoch. Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt und so wird es zukünftig laufen. Wir werden uns diese Kerle schnappen und sie aussortieren. Im Grunde sagt er das damit. Und die Leute klatschen Beifall. Stimmt's? DeSantis hatte Disney schon seit Monaten im Visier, seit Verantwortliche des Unternehmens öffentlich Teile des von den Republikanern unterstützenden Gesetzes »Sag nicht schwul« scharf kritisieren. Und wenn man es sich betrachtet, Martin, hatte man einmal Disney, der ein 33-Grad-Freimaurer war, diese Leute, also tief in die freimaurerische Agenda verstrickt, Ordo ab Cao.
Ordo ab Cao.
Aus dem Chaos heraus Ordnung schaffen. Und auf der konservativen Seite hat man auch die Freimaurer. Manche sind Mitglieder von Skull and Bones, wie wir schon erwähnt hatten. Und im Internet wurde viel darüber geredet, wo Ron DeSantis hineinpasst. Hier ist ein Artikel aus dem Capitalist. Ist Ron DeSantis ein Mitglied von Skull and Bones? Ist er ein Impfgegner? Ist Florida ein Staat mit niedriger Impfrate? Das sind nur einige Fragen. Der Capitalist bestätigt durch eine gut vernetzte Quelle, dass DeSantis nicht bei Skull and Bones war. Aber sie spekulieren nur, stimmt's? Manche sagen, dass er katholischen Gesellschaften angehöre. Andere sagen, dass er anderen Gesellschaften angehöre. Jetzt wird es wieder solche geben, die Verschwörung schreien. Aber weißt du, wenn sie auf dieser Ebene der Regierung sind, haben sie wahrscheinlich irgendwo Verbindungen.
Irgendwelche.
Wahrscheinlich berief sich die Quelle auf DeSantis Mitgliedschaft bei der Jails St. Elmo Society, die Wikipedia als offene Geheimgesellschaft beschreibt. Er ist also Teil der Geheimgesellschaften.
Ja, und diese St. Elmo Gesellschaft ist wiederum mit anderen Gesellschaften verknüpft, die ein Malteserkreuz haben. Also,
die sind alle verbunden und oft sind sie auf verschiedenen Ebenen Mitglied in mehr als einer Gesellschaft. Dort werden jedes Jahr 8 Männer und 8 Frauen aufgrund ihrer schulischen Leistung, der Ernsthaftigkeit, ihrer Zielsetzung, Reife, Individualität und anderen Leistungen an der Universität ausgewählt. DeSantis Name ist sogar auf der Seite von Wikipedia unter bedeutende Mitglieder aufgeführt. Also ist seine Mitgliedschaft bei St. Elmo's kein wirklich großes Geheimnis. Er gehört also einer Geheimgesellschaft an.
Ja, aber eines ist dabei doch interessant. Jetzt, nachdem dieser Artikel herauskam, wenn man jetzt versucht, seinen Namen auf dieser Seite von Wikipedia unter bedeutende Mitglieder zu finden, steht da nichts. Da gibt es einige Leute, die sich darüber aufregen. Man kann auch Videos darüber anschauen, dass sie da wirklich etwas machten.
Also versuchen sie...
Sie können es belegen.
Ich denke, dass man versucht, ein Mr. Saubermann-Image zu schaffen.
Mein Problem dabei ist Folgendes. Denn es gibt viele Leute, also Leute können sich beispielsweise ja auch ändern, oder nicht? Und wir geben Leuten ja immer einen Vertrauensvorschuss. Und wenn es so war, ja, dann nehmen wir einmal William Miller. Er war ein Freimaurer.
Ja.
Aber er trat aus der Freimaurerei aus, denn
er erkannte etwas.
Ja, und man hat den Beweis dafür vorliegen. Also warum belegt man es nicht einfach, anstatt den Namen bei Wikipedia zu entfernen?
Richtig. Es ist interessant, weil du William Miller erwähnt hast. Er war ein Freimaurer und kündigte die Mitgliedschaft bei dieser Organisation. Joseph Smith, der Prophet der Mormonen, machte genau das Gegenteil. Er brüstete sich damit, dass er in die höchsten Grade der Freimaurerei aufgenommen wurde. Man hat da all diese interessanten Dinge. Aber abgesehen davon, die Universitäten. Denn diese Dinge sind ja oft an Universitäten gebunden. In früherer Zeit waren die Universitäten verlängerte Arme der Kirche.
Ja.
Genau genommen waren sie gewissermaßen theologische Seminare. Dann wurden sie Lehranstalten. Und als die Jesuiten versuchten, die protestantische Reformation zu zerstören, worin sie sehr erfolgreich waren, starteten sie dieses Programm des Lernens gegen das Lernen. Und sie unterwanderten alle Universitäten der Welt. In einem gewissen Sinn kontrolliert die jesuitische Agenda buchstäblich alle Universitäten.
Ja, und auch die Lehrpläne der Schulen.
Alles. Und da hat man dieses Lernen gegen das Lernen. Und es schließt die Schrift aus.
Ja.
Man kann keinen göttlichen Fuß in der Tür dulden.
Ja, außer wenn man nach Georgetown kommt, dann muss man die jesuitische Sicht der Bibel studieren.
Und Georgetown ist natürlich der Think Tank für die Elite in der amerikanischen Regierung. Wenn man irgendwie in die Regierung kommen möchte, dann wäre es gut, nach Georgetown zu gehen und sich von den Feinden Gottes und der Menschen, den Jesuiten, erziehen zu lassen.
Nun, sogar als Leiter im medizinischen Bereich, wenn man allen sagen möchte, was jeder zu tragen oder zu tun hat, so wie Fauci.
Wie Onkel Fauci. Ich bin froh, dass er im Ruhestand ist. Ich frage mich, wer sein jesuitischer Ersatz sein wird. Nur Interesse halber. Aber sei es drum. An diesen Lehranstalten führten sie einen in den Prozess ein. Und es ist wirklich so. Sie schauen sich nach den Leuten um, die der Sache nützlich sein könnten. Und sie ziehen sie hinein. Weißt du, als ich an der Uni war, wurde ich auch eingeladen, gewissen Gesellschaften beizuwohnen. Aber ich fühlte mich da völlig fehl am Platz. Ich passte tatsächlich nie dazu. Und so trat ich nie irgendeiner dieser Gesellschaften bei, glücklicherweise. Aber ich wurde schon sehr ungehalten, als ich an der Universität war. Denn da kommt so ein Grünschnabel daher, überholt einen so einfach, wird in die höchste Position befördert und er hat praktisch nichts getan. Da fragt man sich wirklich, warum? Warum der? Wie kann das sein? Ich wurde darüber so ungehalten, denn mir passierte das nie. Einmal ging ich zur Leitung und fragte, Entschuldigung, ich verstehe das einfach nicht. Warum bekommt diese Person, die erst kurz im Fachbereich ist und gerade mal den Doktorgrad erworben hat, warum ist er jetzt schon ein Professor? Ich hatte nicht einmal Studenten mit akademischen Graden. Was läuft hier ab? Fehlt mir irgendwas? Und warum stecke ich immer noch da, wo ich feststecke? Und sie sagten mir, nun, es ist gerade in deine Richtung keine Position frei, also sorry. Ich ärgerte mich sehr. Dann bekam ich ein Angebot von einer anderen Universität, einer großen Universität in Südafrika, um dort auszuhelfen. Ich fragte, als was, in welcher Position? Und natürlich mussten sie mir eine Stufe höher bieten. Also ging ich zurück zu meiner Universität und fragte, ihr sagt, es gibt keine Möglichkeit für so etwas. Auch wenn Leute, die zu diesen Gesellschaften gehören, so einfach dahin kommen? Es hieß, keinenfalls. Gut, hier ist meine Kündigung. Dankeschön. Was ist denn los? Tja, ich habe ein Angebot von einer anderen Universität. Innerhalb eines Tages wurde ich befördert.
Eine freie Stelle.
Ja, eine freie Stelle. Die ist einfach aus dem Nichts heraus aufgetaucht. Wenn man nicht zu diesen Gesellschaften gehört, muss man sich seinen Weg an die Spitze mit den Klauen bahnen, wenn man in dieser Welt irgendwo hineinkommen möchte. Egal. War er nun ein Mitglied? Ist er kein Mitglied? Ich weiß es nicht.
Und es spielt auch keine Rolle.
Wen kümmert es?
Warten wir ab, wohin es führt.
Schauen wir, wohin es führt. Martin, in der Politik hat man Schwarz und Weiß und man hat die Grauzone. Und es scheint so, dass manche Politiker von einem Zaun zum anderen hüpfen. Lindsey Graham ist einer von ihnen. Manche sagen, dass er die Woke-Agenda unterstützt. Naja, nicht unbedingt die Woke-Agenda, aber die Agenda von Biden und sogar die kommunistische Agenda. Andere sagen etwas anderes. Einige sind für einige seiner Handlungen, andere sind gegen einige davon. Und so wird die ganze Debatte weiter angeheizt, richtig? Immer weiter. Wir sind Beobachter. Wir betrachten es nur.
Wir finden uns fast in Schlachtbedingungen, die denen des Ersten Weltkriegs im Osten ähneln. Meiner Ansicht nach ist es fast unmöglich, die Russen durch die Ukraine zu verdrängen, aber sie haben Panzer. Wir glauben auch, dass Raketen mit großer Reichweite helfen, die Gegenoffensive zu stoppen, die sich im Osten aufbaut. Das Ziel ist, die Russen aus der Ukraine zu verdrängen, indem man dem ukrainischen Militär bei diesem Vorhaben hilft und ihnen die Waffen gibt, die sie brauchen, um die Russen auf dem Schlachtfeld zu schlagen. Wie oft haben Sie schon gehört, wir mögen die Politik von Trump, aber wir wollen jemand Neuen. Ohne Donald Trump gibt es keine Politik von Trump. Ich war dabei. Wir leben gerade in einer gefährlichen Welt. Es gibt eine gute Nachricht für die Republikanische Partei. Es gibt viele Talentierte für die kommenden Jahre, aber es gibt nur einen Donald Trump. Die Schwäche und Inkompetenz von Joe Biden hat uns an den Rand eines Atomkriegs gebracht. Und jetzt macht Biden das, wovon er noch vor 10 Monaten sagte, dass es zum Dritten Weltkrieg führen würde. Er schickt amerikanische Panzer hin. Die Zeit, einen friedlichen Ausgang für den Krieg in der Ukraine zu verfolgen, ist schon lange vorbei, bevor diese schon entsetzliche Katastrophe zunehmend außer Kontrolle gerät und wirklich dahin gipfelt, in den Dritten Weltkrieg zu führen. Das wäre ein Krieg wie keiner zuvor, denn es wäre ein Atomkrieg.
Martin, worauf steuert die Welt zu? Steuert die Welt nicht auf Frieden, Frieden zu?
Doch, und dann auf die schnelle Vernichtung.
Und dann plötzliche Vernichtung. Irgendwann muss es so eine Form von Frieden geben, richtig? Der zwar kein richtiger Friede ist, aber zur Vernichtung führt.
Ja, denn dieser ganze Krieg, also vielleicht können wir ja dazu eine Folge machen und nur über den Krieg reden. Über die Logik dahinter.
Ja.
Es gibt da überhaupt keine Logik. Sie wollen diese Panzer schicken. Es braucht 42 Wochen, bis jemand lernt, wie man mit dem Panzer umgeht.
Sie trainieren sie jetzt allem Anschein nach in Polen, wie man mit den Panzern umgeht.
Und dann am Ende, so hörte ich es jemanden sagen, oder war es ein General oder Oberst, benötigt man für jede Betriebsstunde des Panzers 2 Stunden Instandhaltung.
Ja.
Ob sie jetzt die Truppen mitschicken wollen, die die Instandhaltung betreiben, oder ob man dort nur einen Haufen defekter Panzer haben wird?
Sagen wir, sie schicken 40 Panzer. Und dann fragte ich, ob 40 Panzer einen Riesenunterschied machen würden. Das ist alles eine Riesenunternehmung. Ich hörte auch, dass es hieß, diese unidentifizierten Flugobjekte oder schwebenden Objekte wären nur eine Ablenkung, um die Aufmerksamkeit der Welt darauf zu lenken, was hier passiert. Und ob China dieses oder jenes macht, werden sie auf der anderen Seite der Spielchen mit Mord davon kommen.
Wie oft haben sie das schon zuvor getan?
Ja, so berufen sie ein Treffen im Weißen Haus ein, um diese Presse darüber zu informieren, welche Farbe der Ballon hatte, welches Gas sich darin befand. Und der Fokus der ganzen Welt liegt hier, wenn sie darüber auf der anderen Seite ihre Dinge in Stellung bringen.
Ja.
Beobachter, richtig?
Ich hatte nur Angst, dass eines der Objekte, die da vom Himmel geblasen wurden, vielleicht die internationale Raumstation sein könnte.
Ja, das wäre interessant geworden.
Das wäre eine Katastrophe gewesen.
Sie haben schon die Pipeline im Wasser in die Luft gesprengt. Vielleicht holen Sie dann ja auch was vom Himmel herunter. Aber es gibt eine Agenda, und worauf steuert diese Agenda zu? Hier hat man die Argumentation, dass die Biden-Regierung durch all die Waffenlieferungen Kriegstreiber ist. Und Britannien möchte Flugzeuge liefern und liefern doch keine Flugzeuge. Und Donald Trump sagt, nein, wir sollten uns Russland zum Freund machen. Wir sollten mit Russland zusammenarbeiten, dann hätten wir weltweiten Frieden.
Frieden und Sicherheit.
All diese Ideologien. Das Pendel muss schließlich in Richtung Frieden schwingen.
Ja.
Aber weil es ein Friede ist, der auf falschen Voraussetzungen basiert, wird es zur plötzlichen Vernichtung führen.
Und nochmal, ich denke, das hatten wir schon vor geraumer Zeit gezeigt, wer der, nennen wir es, Vater des Friedens sein muss. Darauf läuft alles hinaus.
Man braucht einen Vater des Friedens. Wird es Trump werden oder DeSantis oder wird es Pence werden?
Vielleicht.
Vielleicht ja eine Frau.
Wer auch immer es sein wird, derjenige wird auf den anderen Vater antworten.
Sie alle sind dem Mann mit der kleinen weißen Kappe auf dem Kopf untergeben. Richtig? Papst Franziskus sagt, dass Sport eine Metapher für das Leben ist. Wir befassen uns einfach mit all den Sachen, die in der Welt geschehen. Wir schauen uns die Linken an, wir schauen uns die Rechten an, wir schauen uns das Woke an, wir schauen uns den Krieg an, wir sehen uns die Ablenkungen an.
Die Mitte.
Die Werkzeuge, die sie einsetzen, um abzulenken, um die Menschen beschäftigt zu halten und um die Agenda vor deren Augen zu halten. Wenn man Sport hat, wird man nicht nur Sport haben, man wird das Woke im Sport haben. Man wird dabei LGBTQ-T-Shirts tragen, oder nicht?
Ja.
Wird man das Knie beugen oder nicht? Wird man dieses tun und so weiter? Das muss im Auge der Öffentlichkeit stehen.
Man muss, wie wir immer schon sagten, den Südkönig haben, der gegen den Nordkönig drängt.
Richtig. Papst Franziskus sagte, dass Sport eine Metapher für das Leben sei. Was sagt der Geist der Weissagung? Man sollte die Sportplätze zu Äckern umpflügen und Kartoffeln pflanzen, stimmt's? Das ist für die Welt solch ein Schock.
Das blanke Gegenteil dessen, was die Welt einem zum Thema Sport erzählt.
Ja, die Leute suchen also nach einer Grauzone.
Ja.
Und sogar innerhalb dieser Kirche werden sie großteils in der Grauzone und nicht auf Seiten der Bibel sein. Und sie standen auf, um zu spielen, wie es in der King James heißt. Sie stellten das Gilgamesch-Epos dar, wobei man den Ball in ein Loch oder in ein Netz bekommen muss, was den Sieg des Sonnengottes über seine Feinde bedeutet, was der Sieg Luzifers über Christus ist. Weißt du, die Leute erfahren diesen Teil der Geschichte nicht. Der Heilige Vater, das ist so eine Gotteslästerung. Mir fällt es schwer, das zu lesen. Sagt den Anwesenden, wenn sie zur Meisterschaften fahren, sind sie aufgerufen, ihre Verbundenheit mit dem Heiligen Stuhl zu bezeugen. Ist es nicht interessant, dass all diese Mega-Sportunternehmen großteils Malteserrittern und katholischen Organisatoren gehören? Es ist eine atholische Agenda. Es ist eine luziferische Agenda. Und weißt du, sogar diejenigen, für die man sympathisiert, wie etwa Djokovic. Ich habe große Sympathie für seine Sache und da gibt es viele Dinge, wo ich sage, gut gemacht, Sir. Sie stehen für etwas ein. Lassen Sie sich und Ihrem Körper nicht etwas von Kräften außerhalb Ihrer Kontrolle vorschreiben. In dieser Sache stehe ich mit ihm zusammen. Aber die andere Sache ist die, dass sie die religiöse Seite ebenfalls immer einführen.
Das ist richtig. Und das soll da auch niemand schlecht gemacht werden. Keiner der Leute, die wir gezeigt haben oder noch zeigen werden. Sie können mit dem Herrn ins Reine kommen. Und wenn sie es wollen, können sie wahrscheinlich am Ende eine große Rolle spielen, indem sie den lauten Ruf weitergeben.
Ja, denn sobald sie die Thematik verstehen, könnten sie schon halb dort sein und das wäre ein Vorteil. Hier ist ein Video, das von Remnant Video zusammengestellt wurde. Ein kurzer Blick auf Djokovic und andere Themen.
Bill Gates war im Stadion anwesend, als Djokovic die Australian Open gewann. Hier ist dieser christliche Mann, der gegen die Antichristlichen antrat und seine Freiheit gewann. Ich möchte allen gratulieren, die am 7. Januar Weihnachten feiern. Allen orthodoxen Christen wünsche ich Frieden und Liebe. Genau das, was Djokovic gerade macht, braucht die Welt so verzweifelt, um zu sehen. Sie verstehen? Ich zitiere ihn hier nicht als jemanden, der unsere Bewegung anführen sollte. Ich spreche hier von einer Person öffentlichen Interesses, die ein Beispiel gibt, wie wir es schaffen, diesem Albtraum zu entkommen. Das ist Djokovic. Zuerst bin ich orthodoxer Christ, dann Athlet, sagt er. Dieses Jahr hat in der ganzen Weltgeschichte die schlimmsten Spötter über Gott hervorgebracht. Wir hatten ein Baby, das Jesus tot am Kreuz zum Gespött machte. Kendrick Lamar begleitete Christen auf der ganzen Welt, als er in Glastonbury mit einer diamantenbesetzten Dornkrone auftauchte. Ja, wenn die Nummer 1 der Athleten, der Tennisspieler der Welt kommt und sagt, zuerst bin ich Christ, dann spielt das eine Rolle. Harrison Butker spielt für die Kansas City Chiefs. Ein Spielerstar, der für viele ihren Traum lebt. Nach dem Training zieht Harrison sich um, aber nicht so, wie man es erwartet. Er zieht sich einen Talar an und dient bei der lateinischen Messe. Was gibt Ihnen die lateinische Messe? Nun, als erstes Ehrerbietung vor der Eucharistie. Wenn man zu einer Messe geht, die Kommunion kniend empfängt, das gibt einem ein tiefes Verständnis für das Heiligtum, ein tiefes Verständnis für den Altar und das Opfer, das da vonstatten geht. Viele Gemeindeglieder und viele junge Leute fangen an, die Schönheit der lateinischen Messe zu begreifen. Das ist die Grundlage des katholischen Glaubens. Die Welt braucht gerade jetzt verzweifelt Helden. Wir brauchen Leute, die für den Glauben aufstehen. Wir brauchen christliche Helden, Leute, die bereit sind, aufzustehen und zu kämpfen.
Ist das Teil der Bewegung, die das Pendel schwingen lässt?
Ich glaube das wirklich.
Lass die Welt so schlimm werden, wie es nur geht. Und dann lass das Pendel zurückschwingen, zu christlichen Werten, zu christlichen Normen. Die Welt braucht diese Helden. Wir sagten das schon von Anfang an. Mir tun sie so leid. Ich fühle mit ihnen.
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Und ich wünschte mir so, dass sie doch den Konflikt im Sinne des großen Kampfes zwischen Christus und Satan verstehen könnten. Und die Leute sind getäuscht.
Ja, total.
Das große Opfer am Kreuz, Martin. Denk einfach darüber nach, dass das große Opfer am Kreuz auf ein Stückchen Brot reduziert wird. Anstatt, dass das Brot eine Erinnerung an das große Opfer am Kreuz wird, wird es selbst zu einem Mittel der Erlösung. Es ist eine grauenhafte Verdrehung der großen Wahrheit. Und die Leute sind darin gefangen.
Das sind sie. Und dabei sind sie so aufrichtig in dem, was sie tun.
Aber sie sind so aufrichtig getäuscht. Ich wünschte, die ganze Welt würde das verstehen.
Ich wünschte, dass wir sie aufwecken können.
Ja, aber das wird zu etwas führen.
Stimmt.
Es wird zu Frieden führen und dann ins Verderben.
Ja, das wird es. Und das, was wir gerade zeigten, findet weitgehend in der katholischen Kirche statt. Es gibt in der katholischen Kirche einen Riesenkampf. Auch dort drinnen drängt der Südkönig gegen den Nordkönig. Denn der liberale Säkularismus drängt gegen die konservativere Seite.
Und dieser Konflikt wird wachsen, bis die Konservativen sagen, jetzt haben wir genug davon. Politisch, religiös, alles zusammen. Man muss also diesen Schub von der linken Seite haben und man muss den Gegendruck von der rechten Seite haben. Und die Bibel sagt, wer schließlich als Sieger hervorgehen wird. Hier ist ein interessanter Artikel von BBC. Der Kirk-Moderator schließt sich dem Papst bei historischer Pilgerreise in den Südsudan an. Kirk heißt natürlich in schottischen Landen Kirche. Der Moderator der Kirche von Schottland beschrieb seine historische Pilgerreise mit dem Papst in den Südsudan als ein Zeichen christlicher Einheit. Das ist das erste Mal seit der Reformation, sagte Greenshields BBC, die jetzt schon mehr als 500 Jahre zurückreicht, dass drei sehr unterschiedliche Traditionen jemals zusammenkamen, um etwas derartiges zu tun. Es ist ein Zeichen christlicher Einheit. Das ist also die Kirche von Schottland, die presbyterianisch, also kalvinistisch ist. Dann hat man die Kirche von England, die Anglikaner. Das ist eine protestantische Bewegung, die durch die Oxford-Bewegung zu den Irrtümern Roms zurückgekehrt ist. Und dann hat man den Papst selbst. Martin, das ist die große Katastrophe. Die große Einheit, die in den Kirchen vor sich geht, die schließlich zur Umsetzung des Malzeichen des Tieres führen wird.
Ja.
Und wo steht dieser Papst? Papst und protestantische Führer verurteilen Anti-Schwulen-Gesetz. Sie befinden sich also auf der einen Seite. Dann hat man die konservativen Katholiken und Anhänger der lateinischen Messe, die auf der anderen Seite dagegen sprechen. Papst Franziskus und die Führer der protestantischen Kirche in England und Schottland haben die Kriminalisierung von Homosexualität verurteilt. Seine Bemerkungen wurden vom Erzbischof von Canterbury und dem Moderator der Kirche von Schottland unterstützt. Alle zusammen pushen sie eine Agenda. Wir beobachten, wie sie auf ihren sogenannten Seifenkisten stehen und dabei ein Spiel spielen.
Es ist so, als ob sie mit Absicht oder absichtlich aufhetzen
und das Feuer anfachen. Dann gehen sie mit dem Boken noch einen Schritt weiter. Die Kirche von England stimmt dafür ab, gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen anzubieten. Nun, der Papst geht nicht so weit zu sagen, dass die katholische Kirche es machen wird. Aber er sagt, wir sollten keine Anti-Schwulen-Gesetze haben. Und dass die Regierungen, die säkuläre Welt, das Rechtssystem solche Ehen absegnen soll. Dahin geht er. Lass es uns aus der Kirche heraushalten, aber dort drüben machen. Martin, ist es okay, es da drüben zu machen? Aber es ist nicht in Ordnung, es in der Kirche zu machen? Oder ist es Sünde, egal von welcher Seite man es betrachtet?
Es ist in Ordnung. Ich kann während der Woche ein wenig stehlen und ein wenig hiervon machen, aber am Sabbat oder in der Kirche mache ich es nicht.
Nenne es lieber Sonntag, den ersten Tag der Woche, sonst machst du mich nervös.
Ja, das meine ich.
Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, und der Erzbischof von York, Stephen Cottrell, sagten in einer Erklärung, es war ein langer Weg, bis wir zu diesem Punkt gelangten. Zum ersten Mal wird die Kirche von England öffentlich, ohne Vorbehalte und freudig, gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche willkommen heißen. Und wenn man sich ansieht, wie die Abstimmung stattfand, Martin, ist das schon interessant. Denn was die Führung, die Bischöfe und so weiter anging, waren sie fast einstimmig. Nicht ganz, aber fast einstimmig. Und sie sagten, ja, lasst uns das machen. Was den Klerus betraf, gab es eine kleine Mehrheit, die sagte, ja, lasst uns das machen. Und was die Laien anging, war die Gruppe, die sagten, ja, lasst uns das machen, sogar noch kleiner. Also, die Kirche ist wirklich geteilter Meinung. Und alles, was ich jenen sagen kann, die mit dieser Entscheidung nicht glücklich waren, ist, kommt aus ihr heraus, mein Volk.
Genau so.
Kommt aus ihr heraus, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet.
Ja.
Martin, neben all dem haben wir noch die Abtreibungsdebatte, richtig? Man hat die Regierung, die gegenwärtig an der Macht ist und die sagt, wir sind für Abtreibung. Und dann hat man die, die gegen Abtreibung sind. Und da gibt es diese riesige Debatte. Nun, all diese Debatten, ob sie jetzt im Sport stattfinden oder ob sie in der LGBTQ-Community stattfinden oder ob sie an der Abtreibungsfront stattfinden, alle werden beständig vor den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen. Andauernd. Und es gärt und gärt weiter. Wir müssen uns fragen, warum? Und auch, wohin führt es? Vergesst es nie, denn darum geht es in Wirklichkeit.
So ist es.
Lass uns das nun ansehen. Die katholischen Bischöfe verlangen, dass Steuergelder des Bundes keine Abtreibungen unterstützt. Doch es hieß, dass sie es sollten. Sie beklagen sich, wie die Verfechter der Abtreibungen geehrt werden und all die Anerkennung empfangen. Wobei doch die angewandten Methoden so grauenhaft grotesk sind. Lass uns kurz hineinschauen, was dort geschieht.
Katholische Bischöfe fordern, dass Steuergelder keine Abtreibungen unterstützen. Nein, das machen nicht alle. Katholische Bischöfe fordern, noch macht das der Papst. Sie sagen, sagt Franziskus, das ist ein Mensch, der sehr anders denkt als wir. Das stimmt, aber egal. Wir müssen uns die Menschen ansehen, was sie tun. Wirklich. Was machte diese Kreatur? Bevor es legal war, kamen sie mit einem Apparat daher, eine Art Sauger, mit dem sie persönlich 10.000 Babys in Italien beseitigte, bevor sie sich auf den Kriegspfad begab und eine Vorkämpferin für legale Abtreibungen in Italien wurde und für legale Scheidungen und Drogen alles andere. Sie ist ein richtiges Herzchen. Und was machte Franziskus? Er trifft sich mit ihr. Warum tut er das?
Hier wird Emma Bonino, der Fred Cuny-Preis von George Soros, dem Mitbegründer der International Crisis Group, überreicht.
Hier hat man also Soros, Franziskus, Bewährungsausschüsse, große und kleine. Und man beschuldigt Joe Biden, dass er denkt, dass der Papst gar nicht so pro-life ist. Schließlich sprach er doch von Dingen eines Auftragsmörders. Erinnern Sie sich noch daran? Sie werden die Schuld Joe Rogan und Donald Trump geben, weil sie auf einmal so weich mit der schwulen Sache umgehen, richtig? Wo doch der Papst selbst so weich geworden ist und jeden Tag noch milder wird.
Also Martin, bei all dem muss es eine ernsthafte Agenda geben. Und auch die Art, wie von ihnen Seiten gewählt werden, so wie wir es gerade sahen. Definitiv entscheidet man sich für eine Seifenkiste und steigt darauf. Und man entscheidet sich für eine Seite. Aber man hat nicht begriffen, warum sie das tun und wohin das führt. Sie entscheiden sich für eine Seite und schließlich kommt es fast, wenn nicht tatsächlich, zu einem Bürgerkrieg. Dann werden sie letztendlich sagen, bis hier und nicht weiter. Und man wird drakonische Strafen einführen, um jede Art dieses sogenannten Woke zu beenden. Und innerhalb dieser Gesetze wird man andere Gesetze haben, die darin verborgen sind, die zur Vernichtung führen. Wie weit ging das? Hier ist ein Artikel aus News. Gesetzgeber trugen bei der Ansprache zur Lage der Nation, kurz SOTU, Nadeln, um ihre Unterstützung für verschiedenste Anliegen zu zeigen. Sie trugen dabei Nadeln für die Abtreibung. Es ist interessant, dass das O die Form eines Herzens hatte. Im Grunde sagten sie, wir lieben Abtreibung. Wir befinden uns hier in biblischen Zeiten. Wir befinden uns in Zeiten, in denen Moloch vor der Welt erhoben wird. Ich steige auf eine Seifenbox, wenn ich das sage. Ich darf es nicht. Ich muss zurücktreten.
Ja, aber das bedeutet nicht, dass wir zustimmen, dass irgendetwas davon gut wäre. Ich weiß nicht, was geht in einem Kopf vor, wenn man Abtreibung liebt.
Ja, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Aber es soll so sein,
ja.
Denn man sollte so entsetzt sein, dass man sich am Ende freut, wenn das Pendel umschwingt.
Genau, das ist das Mittel. Wie muss man sich das also betrachten? Man muss es sich so betrachten, wie Gott es betrachtet, mit Kummer im Herzen, dass diese Leute so verloren sind.
Aber sind die anderen nicht genauso sehr verloren, Martin?
Das stimmt.
Das ist der überaus traurige Teil dabei. Was wird sie also am Ende retten? Die drei Engelsbotschaft muss ihnen verkündigt werden, um ihnen die Augen zu öffnen. Wenn sie dann die Wahrheit annehmen, können sie dafür Stellung beziehen und als ein Volk aus ihr herauskommen und nicht an ihren Sünden teilhaben. Ob das jetzt Sünde auf der einen Seite oder Sünde auf der anderen Seite ist. Oh Martin, der Regen prasselt immer noch herunter. Es hat noch nicht nachgelassen.
Nein, wir haben immer noch Regen.
Wir hatten die letzten 14 Tage mehr Regen.
Ja.
Als wir normalerweise in einem ganzen Jahr bekommen.
Genau genommen war es in einer Woche.
Ja, in einer Woche.
7 Tage.
Ja. Der demokratische Senator von Massachusetts, Ed Markey, trug eine Nadel mit dem Wort Abortion in Großbuchstaben. Ich trage meine Abtreibungsnadel für die Ansprache zur Lage der Nation heute Abend, schrieb Markey auf Twitter. Abtreibung ist notwendige Gesundheitsfürsorge und wir müssen dieses Recht festschreiben. Das soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregen, um die Debatte am Laufen zu halten. Ein weiterer Artikel in diese Richtung. Ein christlicher Wallfahrtsmitarbeiter sieht sich möglicherweise einer Gefängnis- und Geldstrafe gegenüber, nachdem er darüber gesprochen hatte, den LGBT-Lebensstil aufzugeben. Martin, man darf also diesen Lebensstil nicht aufgeben. Und man darf auch nicht darüber sprechen.
Sie wollen einen kriminalisieren, wenn man darüber spricht und anderen sagt, dass man das hinter sich gelassen hat.
Ja.
Aber man kann in Schulen gehen und den Menschen erzählen, mitzumachen.
Das ist richtig. In Großbritannien und in anderen Ländern ist es illegal, jemanden zu missionieren, wie man es dort nennt. Mit anderen Worten, man darf andere nicht davon überzeugen, dass ihr Lebensstil falsch ist. Lieber bleibt man sicher in Sodom, als wegzugehen. Matthew Gretsch, 33, sieht wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das Verbot von Konversationspraktiken in seinem Land möglichen Geldstrafen und Gefängnis entgegen, da er einem lokalen Pressekanal letztes Jahr erklärte, wie er die Homosexualität hinter sich ließ, da er zur Überzeugung kam, dass sie falsch sei. Er war überrascht, als die Polizei ihn darauf früh morgens am Sonntag anrief und schließlich eine Einstellungsverfügung überbrachte, um ihn am 3. Februar bei Gericht einzubestellen. Nachdem LGBT-Aktivisten mit Verbindungen zur maltesischen Regierung und der maltesischen Bewegung für Schwulenrechte ihn wegen des Interviews bei der Polizei gemeldet hatten, zog Grech, sehe er jetzt 5.000 Euro Strafe oder bis zu 5 Monaten Gefängnis entgegen, wenn er wegen eines Verstoßes gegen Artikel 3 der Malta-Erklärung zur sexuellen Orientierung und das Gender- und Gender-Expressionsgesetz verurteilt werden, die es jedem per Gesetz verbieten, Konversionspraktiken zu bewerben. Es ist ja sehr passend, dass das in Malta geschieht.
Genau das dachte ich auch gerade.
Wo die Ritter von Malta ihren Sitz haben. Nun, sie alle.
Was ist mit der Predigt oder auch die ganze Serie von Kreta nach Malta?
Ja, von Kreta nach Malta.
Vielleicht wäre es eine gute Idee, sie sich noch einmal anzusehen. Ich werde sie in der Beschreibung nochmal auflisten.
Setzt du einen Link dazu?
Ja, da fällt mir noch etwas ein. Little Light Studios, wir sprechen hier öfters von ihnen, aber sie machen so großartige Arbeit. Sie machten eine wunderbare Dokumentation über Sport. Das werde ich auch in der Beschreibung verlinken.
Das war außergewöhnlich gut gemacht. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Sie machen eine wunderbare Arbeit.
Ich wollte nur sagen, dass Sie dort auch erwähnen, dass Sport eine Religion ist.
Ja, er ist eine Religion. Und auch wohin es führt, diese Leidenschaft, die da erweckt wird. Sie zeigen das wirklich sehr gut. Leute, geht und schaut euch diese Produktion von Little Light Studios an. Das ist hervorragend. Martin, interessanterweise ist die Debatte jetzt so hitzig, dass jeder, der in katholischen Kreisen jetzt eine lateinische Messe besucht oder den Rosenkranz betet, als antiliberal und dergleichen angesehen wird. Wie eine Hexenjagd.
Sie werden jetzt auch als Extremisten abgestempelt. Nicht, dass wir dafür Werbung machen wollen, aber das zeigt wieder, dass das Säkulare diese Bewegung des Südkönigs herandrängt.
Martin, denk einmal darüber nach, was das hervorruft. Wenn es Protestanten gibt, die meinen, dass diese ganze Bewegung falsch ist, und man konservative Katholiken hat, die meinen, dass diese ganze Bewegung falsch ist, schafft das nicht ein Band der Sympathie zwischen beiden Gruppen?
Ganz genau. So wie man jetzt ein Band der Sympathie zwischen diesen drei Kirchen in Richtung der Woken-Seite hat. Man schafft in der konservativen Seite Aufruhr bei Katholiken und den anderen.
Und was werden sie dann machen? Sie werden die Hand über den Abgrund strecken, die Hand Roms ergreifen und zusammen marschieren und sie werden das Mahlzeichen des Tieres umsetzen.
Ja.
Lass uns dieses kleine interessante Zwischenspiel ansehen.
Eine absolute Schande. Der katholische Rosenkranz. Der Rosenkranz ist jetzt ein Symbol für Extremismus. Der Artikel enthält diesen animierten Rosenkranz, der aus Einschusslöchern gebildet wird und behauptet, dass Katholiken von heute ein Teil von, Zitat, einer wachsenden Zahl von christlichem Nationalismus sind. Die Co-Moderatorin Rachel Campos Duffy von Fox and Friends Weekend hat einen oder zwei in ihrer Geldbörse. Meine Mutter hatte einen, ich habe einen auf meinem Schreibtisch. Rachel, versuchen Sie, den Rosenkranz abzuschaffen?
Nun, wer wusste schon, dass Sie oder ich rechte Extremisten sind, weil wir einen Rosenkranz haben? Es scheint lustig zu sein, aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Denn das Erste, was Autoritative versuchen, Steve, ist, Religion zu delegitimieren und zu verbieten, denn sie ist eine existenzielle Bedrohung für den Staat. Ich denke, dass das hier auch vorliegt und ich denke, dass sie versuchen, das zu tun. Wir sehen immer mehr Artikel wie diesen. Es wirkt lachhaft, aber wir sehen immer mehr Artikel, die versuchen, gläubige Menschen, vor allem solche, die eher orthodoxeren oder traditionelleren Glaubensinterpretationen anhängen, mit rechtsextremen weißen Nationalisten am äußeren Spektrum zu assoziieren. Ich denke, wir sollten mit so etwas sehr vorsichtig sein. Zuerst zeigt das doch eine tiefgreifende Ignoranz. Sie sind ein Katholik, Steve. Ich auch. Diese Symbolik des geistlichen Kampfes, in dem wir uns befinden, mit Rosenkranz und Gebet als Waffe, im geistlichen Kampf, Sakramentales, ob Weihwasser oder was sonst noch gegen den Teufel, das sind Dinge, an die wir glauben. Wir gebrauchen diese Symbole, weil wir glauben, dass wir damit etwas sehr Böses bekämpfen. Also es zeigt Ignoranz. Aber es ist auch sehr interessant, dass sie es mit Gewalt assoziieren wollen. Wenn man sich tatsächlich den Nachgang von Roe gegen Wade ansieht, in was für eine tiefe Projektion dieser Artikel verwickelt ist. Es war die andere Seite, die der Abtreibungsbefürworter die Kirchen angriff. Katholiken diffamierte, vor deren Kirchen aufkreuzte und alle möglichen Obszönitäten veranstaltete.
Sie halten es also sehr geschickt im öffentlichen Fokus und schaffen ein Band der Sympathie und wenden langsam das Denken der Konservativen gegen die Vogue-Agenda. Sogar innerhalb der katholischen Kirche muss sie doch am gleichen Tisch sitzen, richtig? Man hat den Vatikan, der Nachforschungen in der Diözese anstellt, die in Frankreich die traditionelle Messe unterstützt.
Es ist also nicht nur in den USA, es geschieht weltweit.
Ja, es ist weltweit. Ein Kommunier der apostolischen Nunciatur von Frankreich erklärt, wie von der Diözese auf ihrer Website veröffentlicht, dass die apostolische Visitation auf Befehl von Papst Franziskus erfolgt und nach einer bestimmten Anzahl von Schwierigkeiten, die man in der Diözese erlebt hatte. Als Folge des Erlasses Traditionis Custodes, des Motu Proprio von Papst Franziskus, das die traditionelle lateinische Messe oder tridentinische Messe einschränkte, betonte Bischof Ray die Bedenken verschiedener Priester und Gemeinden in seiner Diözese. Das hat einen langen Verlauf. Ja. Schon vor Jahren gab ein Bischof, Lévebré, der die lateinische Messe befürwortete. Man begrenzte ihn aus, sie spielten dieses Spiel schon eine lange Zeit.
Ja, jetzt nimmt es etwas mehr Fahrt auf.
Hier hätte ich eine Frage, Martin.
Ja.
Mit wem, mit welcher Seite des Katholizismus wird der konservative Protestantismus ein Band der Einheit knüpfen? Mit der liberalen Seite oder mit der konservativen Seite?
Mit der konservativen Seite, mit den Traditionalisten.
Okay. Wenn das der Fall ist, ist es ein brillanter strategischer Schachzug von Satan. Mit welcher Seite stand Luther in der Zeit der Konfrontation auf Kriegsfuß?
Mit genau dieser, der traditionellen Seite.
Ja, mit der traditionellen Seite. Mit der Seite vom Konzil zu Trient. Das waren die Konfliktparteien. Heute werden sich die konservativen Protestanten mit den konservativen Katholiken vereinen. Genau mit denen, die auf der Seite von Konzil von Trient stehen und das Zweite Vatikanum verwerfen. Mit ihnen werden sie sich identifizieren. Und mit ihnen werden sie ein Band der Einheit schaffen. Und mit ihnen werden sie gemeinsam dafür einstehen und sagen, lasst uns als vereinte Brüder und Schwestern christliche Normen und Standards einführen.
Genau.
Die Reformation wird vollständig vernichtet sein.
Ja, zu 100%. Diese Bewegung des christlichen Nationalismus umschließt diese traditionellen Katholiken und alle konservativen Christen.
Nun, lass uns die Leute noch mehr verärgern. Lassen wir das FBI noch mitspielen und lassen wir das FBI anfangen, Katholiken ins Visier zu nehmen, die an der lateinischen Messe teilnehmen. Das wird sogar die Protestanten aufbringen, richtig?
Mit Sicherheit.
Der frühere FBI Special Agent und Whistleblower Kyle Serafin erhielt Berichten zufolge ein durchgesickertes FBI-Schriftstück, das einen Plan darlegt, einen Teil von einer der größten amerikanischen Denominationen auszuspionieren. Die FBI-Abteilung von Richmond würde die Einwohner Virginias gerne vor der Bedrohung der weißen Vorherrschaft beschützen, die ihrer Meinung nach einen Platz bei den Katholiken gefunden hat, die die lateinische Messe bevorzugen. Man lässt es weitergehren. Das Band der Einheit, die Kirchen kommen zusammen und sie werden Gesetze machen. Es ist immer gut zu sehen, wie sie denken.
Ja.
Das Video von The Remnant soll uns sagen, wie sie über diese Dinge denken.
Tausende Krieger für Maria trafen sich in der St. Vincent Basilica de Paul in Polen, um den Rosenkranz zu beten, um an der Messe teilzunehmen und sich demselben heiligen Krieg zu weihen, den wir auf dieser Seite des Atlantiks ausfechten. Schauen Sie sich das an. 8000 Männer, die ein Schlachtlied singen, das auf das 12. Jahrhundert zurückgeht. Mutter Gottes singen sie. Von deinem Sohn, unserem Herrn auserwählt, Mutter Maria, gewinne du für uns, sende ihn los. Sohn Gottes, um deines getauften Willen, höre unsere Stimme, höre unsere Gebete, die wir darbringen. Gib uns, worum wir bitten. Kyrie eleison. Das sagt der Welt, dass man das Christentum nicht töten kann. Also sagen wir zu Franziskus und den Globalisten, macht weiter damit, Franziskus. Nimm uns die lateinische Messe weg, das hatten wir schon einmal. Wir wissen, was wir tun müssen, wir haben es schon einmal getan. Wir werden es wieder tun. Deine Verfolgung zwingt uns nur dazu, uns zu erinnern. Sie zwingt uns dazu, uns an die Verheißungen unserer Taufe zu erinnern, die wir für einige Zeit beiseite gelegt hatten. Um uns zu erinnern, was wir verloren haben. Und um zu sehen, wie sehr du den alten Glauben hast. Wie sehr wir ihn lieben. Und dass wir ihn nie, niemals vergessen dürfen. Wie sehr wir ihn dringend wieder einfordern müssen, als unser Geburtsrecht, als Nachfolger von Jesus Christus. Diese Globalisten, den Papst eingeschlossen, machen uns zu Freunden. Sie machen uns wieder zu Christen. Sie wecken uns auf. Gott gebraucht sie, damit wir uns ihm wieder zuwenden, um uns wieder zu christlichen Kämpfern Jesu Christi zu machen, wie es unsere Väter waren. Wenn das für uns das Märtyrertum bedeutet, dann verabschieden wir die zum Tode Verurteilten, uns.
Martin, mir tun sie so unheimlich leid, weil sie zu den Traditionen zurückgehen. Sie stehen mit dem Rosenkranz da. Ich komme aus der katholischen Tradition.
Ja.
10 Ave Maria, ein Vater unser. 10 Ave Maria, ein Vater unser. 10 Ave Maria, ein Vater unser.
Der Rosenkranz soll dir also beim Zählen helfen?
Der Rosenkranz hat 10 Perlen. Du sprichst also deine 10, es gibt 10 Perlen, die stehen wofür? Dann kommt eine kleine Lücke mit einer weiteren Perle, das ist dann das Vaterunser. Dann kommen wieder 10 Perlen, dann kommt man zum Glaubensbekenntnis und hört mit dem Kreuz auf. Und dann hat man das Ganze aufgesagt. Seid nicht wie die Heiden, sagt die Bibel, es immer wieder zu wiederholen. Maria schläft sowieso, sie kann einem nicht helfen. Das ist neu aufgelegtes Heidentum, die Verehrung von Isis. Und es ist so traurig. Und das ist die Art von Religion, die sich mit dem Protestantismus zusammentun wird. Dadurch Jesus Christus wieder Sand in die Augen tritt und damit den letzten Hauch des Protestantismus zerstört. Wenn Gott keine übrigen hätte, die am Zeugnis Jesu festhalten und die Gebote Gottes halten, wäre niemand übrig, um ihn auf dieser Erde zu repräsentieren.
Das ist wahr.
Also beklagen die Menschen den Verlust der Religion. Aber welche Religion beklagen sie? Eine falsche Religion, die sich auf falsche Voraussetzungen gründet. Hier haben wir Market Watch vom Januar 2023. Anstieg des Verzweiflungstods unter Weißen im Mittelalter könnte auf einen Verlust an Religion hindeuten, so ein neues Forschungsergebnis. Das Diskussionspapier von Tyler Guile am Wellesley College, Daniel Hungerman von der Universität Notre Dame und Tamar Ostrom von der Ohio State University betrachteten sich den Zusammenhang zwischen Religiosität und der Suizidrate aus Verzweiflung. Was treibt Menschen nun an den Punkt der Verzweiflung? Die Forscher sahen sich besonders die Aufhebung von Blue Laws an. Martin, jetzt wird es richtig interessant.
Ja, sehr und auch sehr ernst.
Blue Laws beschränkten den Handel besonders am Sonntagvormittag. Diese Gesetze erwiesen sich stark mit religiösen Praktiken verbunden, indem sie diskret einen veränderten Anreiz schufen, Gottesdienste zu besuchen, die plausiblerweise nicht an anderen treibenden Kräften der Religiosität zusammenhängen. sagten sie. Sie fanden heraus, dass die Aufhebung der Blue Laws einen 5-10%igen Einfluss auf die wöchentliche Anzahl der Gottesdienstbesucher hatten und die Verzweiflungstode um 2 Todesfälle pro 100.000 Menschen erhöhte. Nun, ich denke, dass sie viele dieser Statistiken an den Haaren herbeiziehen. Aber sie versuchen etwas zu zeigen.
Sie tragen es in die Öffentlichkeit.
Sie wollen, dass die Menschen eines wissen. Wir müssen zu dieser Religion aus alter Zeit zurückkehren.
Weißt du was? Leider ist es so, dass wir wirklich zu einer ursprünglichen Frömmigkeit zurückkehren müssen.
Ja, das müssen wir. Aber zu richtigen, nicht zu falschen. Ach, das ist so. Wie wichtig ist es, dass wir die Drei-Engels-Botschaft hinaustragen?
Zu diesem Zeitpunkt geht es um Leben oder Tod. Ewiges Leben oder ewigen Tod.
Ich fühle mich so hilflos. Ich wünschte mir, die ganze Welt könnte es hören. Wie können wir die Leute so reizen, dass sie anfangen, doch zu sehen, wo wir uns befinden? El Tiempo vom 16. Januar 2023. Die 10 Gebote Gottes, um sich von der Sünde fernzuhalten. Hier wird eine Agenda gepusht. Lasst uns zurückkehren. Aber schauen wir uns an, was sie tun. Für die katholische Kirche sind die 10 Gebote die Grundlage dieses Dogmas. Laut dem Alten Testament, dem 2. und 5. Buch Mose, gab Gott Mose auf dem Berg Sinai den Dekalog, um seinem ausgewählten Volk zu helfen, das göttliche Gesetz zu erfüllen. Und dann geben sie dem Leser ein Gesetz, das alles andere als das Gesetz der Bibel ist, sondern es ist das katholische. Das erste, du sollst Gott über alles lieben. Dieser Gott ist ein Allgemeiner. Es ist nicht derjenige, der sagt, ich war es, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Es ist nicht Yahweh, es ist irgendein Gott, ein universeller Gott, ein ökumenischer Gott. Schon das erste Gebot, das sie herausstellen, bricht das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, außer dem, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Richtig? Das zweite hier heißt, du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen. Wo ist das zweite Gebot geblieben? Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Wo ist es?
Weg.
Weg. Warum? Weil sie Bildnisse lieben. Denn man muss alle Götter außer Yahweh haben.
Ja, so ist es. Und so kann man noch viel mehr Religionen einschließen.
Hier hat man also eine totale Vernichtung von Gottes Wort. Das ist das dritte Gebot und nicht das zweite. Du sollst die Feiertage heiligen. Entschuldigung? Wenn man es im Katechismus nachschlägt, heißt es dort, dass die Kirche einem befiehlt, den Sonntag und andere Feiertage, heilige Tage, wie sie es nennen, heilig zu halten. Hier fassen sie es genau gemäß den katholischen Statuten zusammen. Du wirst die Feiertage heilig halten, die von der Kirche vorgeschrieben sind. Bevor wir hier weitermachen, noch etwas Interessantes. Zuerst muss man all diese heiligen Tage entfernen und all die anderen Tage hereinbringen, die nichts damit zu tun haben. Wie in unserem Land zum Beispiel. Es tut mir leid, das zu sagen, aber ich kann mich mit keinem, oder sagen wir praktisch keinem, unserer sogenannten heiligen Tage identifizieren. Für mich sind sie bedeutungslos. In der Vergangenheit waren es die religiösen Feiertage wie Ostern, Weihnachten und dergleichen. Und in gewisser Weise sehnt man sich fast nach diesen Tagen zurück. Aber sie sind genauso heidnisch wie die, die wir jetzt halten.
Genau.
All diese heiligen Tage, die von der Kirche vorgeschrieben waren, sind heidnisch.
Das stimmt. Tatsächlich gibt es nur einen heiligen Tag, der immer noch übrig geblieben ist.
Richtig.
Nämlich der 7. Tag Sabbat.
Dann bringen sie einem das 4. Gebot, das in Wirklichkeit das 5. ist. Du wirst deinen Vater und deine Mutter ehren. Die Verheißung entfernen sie natürlich. In den Vereinten Nationen kehren sie das natürlich um, weil das Recht der Kinder höher steht als das Recht der Eltern, nicht wahr?
Ja.
So ist dieses Gebot verschwunden. Du sollst nicht töten. Nun, die Abtreibung tötet dieses Gebot und du wirst keine unreinen Handlungen begehen. Aber wenn man Sodomie und all die anderen Bewegungen so definiert, die wir heute besprochen hatten, dass sie keine unreinen Handlungen sind, was bedeutet das dann, Martin?
Genau.
Dann bedeutet es doch nichts. Du sollst nicht stehlen, außer natürlich, wenn es legitimiertes Stehlen ist.
Ja, wenn man die Definition ändert, was Stehlen bedeutet.
Ja, wie es schon Thomas von Aquin sagte, es ist kein Verbrechen zu stehlen und das bricht auch die Gebote nicht, wenn man Mangel hat.
So ist es.
Ich denke nicht, dass Jesus das der Witwe gesagt hätte, dass sie zwei Schärflein einwarf. Sie hatte ja jetzt das Recht zu stehlen, weil sie nur zwei Schärflein hatte. Du wirst kein falsches Zeugnis ablegen oder lügen. Nun, Martin, wenn sie unsere Vorbilder sind, dann weiß ich nicht, wo dieses Gebot geblieben ist. Und du wirst unreinen Gedanken oder Wünschen nicht zustimmen. Das soll das Gebot des Begehrens sein, das sie natürlich in zwei geteilt und daraus auch ein Zehntes gemacht haben. Und das eine auszugleichen, das hier fehlt, nämlich das zweite Gebot. Du sollst nicht die Güter anderer Leute begehren, außer wenn du natürlich Thomas von Aquin oder einer seiner Kameraden bist. Dann geht alles Mögliche, wenn du Bedarf hast. Oh, ich nehme diesen Fernseher. Und ich nehme den auch gleich, weil mein Freund einen braucht. Das ist ein Gesetz. Martin, das völlig Gottes Gesetz widerspricht. Aber es ist so aufgemacht, dass es wie Gottes Gesetz aussehen soll.
Denn wenn man dieses Gesetz konservativen Nicht-Katholiken präsentiert, dann werden sie zustimmen. Klar.
Perfekt. Lass uns damit losziehen. Lass uns mitlaufen. Darauf steuern wir zu. Das ist die Moralität, die sie wollen. Hier ein weiterer Artikel, in dem es heißt, gib mir diese Religion aus alter Zeit. Schützen Sie Amerikaner vor Tod aus Verzweiflung? Bis zum Jahr 2070 könnte laut Vorhersagen das Pew Research Center nur noch ein Drittel der Amerikaner Christen sein. Neutrale Menschen ohne eine Verbindung zu einem religiösen Glauben könnten durchaus 52% ausmachen. Die Entchristlichung der Gesellschaft ist schwer einzuschätzen und auch schwerer vorherzusagen. Aber wir können uns fragen, sind das gute oder schlechte Nachrichten? Laut einer Forschungsarbeit, das letzte Woche vom National Bureau of Economic Research, einem prominenten Think Tank in Cambridge, Massachusetts, veröffentlicht wurde, sind es schlechte Nachrichten. Sie sind in der Tat buchstäblich tödlich. Welchen Beleg können Sie auf den Tisch legen? Mit der originellen und provozierenden Verwendung von Statistiken untersuchen die Forscher Verzweiflungstode, nachdem die amerikanischen Bundesstaaten ihre Blue Laws aufgehoben hatten. Das waren Gesetze, die den Handel am Sonntag verboten, sodass die Menschen den Sabbat halten konnten, indem sie Gottesdienste besuchten und mehr Zeit mit ihrer Familie verbrachten. Sie sprechen über die gleiche Forschungsarbeit, die wir schon angesprochen hatten. Aber sie sprechen es deutlicher aus.
Direkt.
Wir brauchen Sonntagsgesetze. Wir müssen zu dieser Religion aus alter Zeit zurückgehen. Sind wir am Ende der Tage?
Definitiv.
Meinst du?
Die Bibel sagt es.
Die Bibel sagt, wenn sie dein Gesetz nichtig macht, ist es Zeit zu handeln. Es ist Zeit zu handeln, Herr, denn man hat dein Gesetz außer Kraft gesetzt. Das spricht zu Gott, dem Herrn.
Ja.
Martin,
es ist für uns an der Zeit zu handeln.
Es ist Zeit für uns, auf die Seifenkiste zu steigen. Nicht auf eine Vogue-Seifenkiste, noch auf irgendeine Seifenkiste. Ich möchte auf eine sehr hohe, drei Engel übertragende Seifenbox steigen.
Nennen wir es eine Kiste. Die anderen sind Seifenkisten. Wir steigen auf die Kiste.
Eine Kiste. Richtig. Ich denke, wir müssen darum beten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, es ist Zeit, dass du handelst, Herr. Denn man hat dein Gesetz außer Kraft gesetzt. Das ist auch unser Gebet. Herr, wenn es möglich wäre, dass doch all die Priester und die Laien, die nicht mit dieser Abstimmung mitgehen wollen, die deine Kinder sind und noch in den gefallenen babylonischen Kirchen sitzen, sie können sehen, dass ihre Kirchen gefallen sind. Sie können sehen, wohin ihre Ideologie führen. Bring sie heraus. Bring sie doch heraus, sodass sie die Gebote Gottes halten und am Zeugnis Jesu festhalten mögen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.